Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie auch alle herzlich grüßen, willkommen heißen. Schön, dass wir wieder diese Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Ich hatte eingangs so bei der Begrüßung schon zu dem einen oder anderen gesagt, Mensch, ich hatte erst gedacht, bin ich in der verkehrten Gemeinde. Ich habe so viele neue Gesichter entdeckt, seitdem ich das letzte Mal hier war. Ich weiß gar nicht, es war glaube ich um die Adventszeit, glaube ich, ne? War ich hier vergangenes Jahr und dann, wie gesagt, kam ich hier rein, der eine oder andere, ich denke, das habe ich noch nie gesehen. Also von daher hat sich hier anscheinend auch etwas getan. Manch einer ist vielleicht weggeblieben, kann ja auch sein, ne? Andere sind hinzugekommen. So oder so freue ich mich um die Gemeinschaft und auch diejenigen, die ich eben jetzt noch nicht persönlich kenne, seien Sie ganz, ganz herzlich gegrüßt und es freut mich, dass wir jetzt auch heute hier in Bern gemeinsam diesen Gottesdienst begehen dürfen. Und zu Beginn möchte ich einfach mal diesen Vers aus dem Kolosserbrief lesen, Kapitel 3, Vers 19. Das ist der Vers, um den es mir heute in der Hauptsache geht, Kolosser Kapitel 3, Vers 19. Und da werden ja jetzt vor allem die Männer mit einer Aufforderung konfrontiert, die doch jedes weibliche Herz höher schlagen lässt. Da heißt es nämlich in Kolosser Kapitel 3, Vers 19, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ja, mit anderen Worten, ne, ihr Männer, ärgert euch nicht, wenn die Kartoffeln versalzen sind, sondern freut euch, dass diese wenigstens geschält sind. Ne? Also seht einfach mal das Gute, das Positive und nicht immer nur das Schlechte. Und Bezug nehmend auf diesen Vers, da geht es mir jetzt eben um die Liebe und vor allem auch um die Frage, ja, inwieweit man Liebe denn üben kann. Viele Dinge des Lebens kann man ja bekanntlich üben, ne? Sei es hier Klavier spielen, ne? Geige spielen oder auch Sprachen und Dialekte, alles Mögliche kann man üben, basteln, kochen und so weiter und so fort. Aber bei der Liebe, naja, da denkt man ja zumeist, naja, Liebe, ne? Liebe, das kann man ja nicht üben. Liebe, das ist eine Gefühlssache. Das kann man nicht steuern. Ja, aber stimmt das? Nochmals hier unser Vers, Kolosser Kapitel 3, Vers 19. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Also bitte, wenn die Liebe jetzt wirklich nur so eine reine Gefühlssache und lediglich hormongesteuert wäre, ja, wozu bedürfte es dann hier dieser Aufforderung? Dann wäre das ja ein Automatismus, so dass man sich fragen darf, ja, warum das Paulus hier überhaupt erwähnt. Und gerade Paulus, wieder mal so typisch, ne? Paulus selber unverheiratet, schreibt jetzt uns gestandenen Mannsbildern vor, ja, wie wir uns in der Ehe zu verhalten haben. Wie heutzutage, ne? Wo diejenigen, die keine Erfahrung haben, Vorschriften erlassen, die meilenweit an der Praxis vorbeigehen. Aber Paulus, wenn auch glücklich unverheiratet, er weiß sehr wohl, von was er schreibt. Hier geht es nämlich um geistliche Wahrheiten, die jetzt auch weit, weit, weit über die Ehe hinaus ihre Gültigkeit besitzen. Ja, auch gerade im Umgang mit den Menschen auch hier, ja, innerhalb der Gemeinde. Und so lautet es in unserem Textabschnitt ja auch ein paar Verse zuvor. Ich will es mal lesen. Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 14. Da heißt es nämlich wie folgt. Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 14. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen. Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Ein Wort an die Gemeinde, in welchen wir alle, ob jetzt verheiratet oder unverheiratet, ja, in welchen wir alle aufgefordert werden, Erbarmen zu üben, freundlich, demütig, sanftmütig und geduldig zu sein, ja, einander zu ertragen und zu vergeben. Und über dem allem Liebe zu üben, da nämlich all das zuvor Gesagte in der Liebe vollendet ist. Denn wer nicht liebt, ja, der ist auch nicht sanftmütig. Wer nicht in der Liebe ist, der kann auch nicht vergeben. Und wer nicht liebt, der kann sich auch nicht darüber erfreuen, dass die versalzenen Kartoffeln geschält sind. Die Liebe ist nun mal das A und O. Und selbst Nichtchristen fällt es schwer, das zu leugnen. Aber kommen wir auf die Frage zurück, warum Paulus das überhaupt erwähnt. Dass die Männer ihre Frauen lieben sollen, ja, ist das denn nicht eine Selbstverständlichkeit? Und lautet nicht schon das Eheversprechen, ja, ich will dich lieben, ne, achten und ehren alle Tage meines Lebens, in guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit und so weiter und so fort. Wohlgemerkt, ich will dich lieben. Und nicht, na ja, ich versuch's mal, ne, und schauen wir mal, wie lang das Gefühl so anhält. Nein, ich will, und zwar alle Tage meines Lebens, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, ist das jetzt ein Versprechen oder nur ein Versprecher, ne? Versprochen ist versprochen, das kann man ja so oder so verstehen, ne, wenn ihr mich versteht, ne. Und wir wissen alle, dass so ein Versprechen auch ganz schnell in Vergessenheit geraten und die Liebe alsbald erkalten kann. Unsere Gefühle, naja, unsere Gefühle sind nun mal Schwankungen unterworfen. Und dahingehend wäre es sogar äußerst bedauerlich, wenn die Liebe jetzt tatsächlich nur so ein hormongesteuertes Gefühl wäre. Ja, wie erbärmlich, kann man da nur sagen. Dann könnte ich mich ja nie auf die Liebe verlassen. Und dann könnte ich mir ja auch nie gewiss sein, dass ich wirklich geliebt werde. Wäre die Liebe wirklich nur ein Gefühl, ja, so müsste das Eheversprechen lauten, ich werde dich lieben, achten und ehren, in guten und in schönen Zeiten und für so lange meine Gefühle nicht erkalten. Ja, und dann wäre dieses Versprechen genauso nichtssagend, ne, wie so manch ein Liedtext im deutschen Schlager. Oh ja, solange du aussiehst wie Miss Germany, ne, werde ich dich lieben und anbeten. Aber wenn du aussiehst wie Miss Piggy, dann ist vorbei. Dann ist vorbei mit aller Liebe. Ja, aber im Ernst, ja? Bist du wirklich bereit? Bist du wirklich bereit zu lieben? Eben auch in schlechten Zeiten, in Nöten, in schwierigen Zeiten? Was, wenn dein Ehepartner plötzlich schwer erkrankt? Vielleicht sogar ja behindert und äußerlich entstellt ist? Was, wenn dein Ehepartner an Alzheimer erkrankt oder psychisch und so weiter und so fort? Was, wenn dein Ehepartner eben nicht mehr derselbe ist, ja, mit dem du schöne Jahre verbracht hast? Hörst du dann nur auf dein Gefühl, auf dein Verstand oder auf das, was man dir womöglich rät? Ich weiß von einem konkreten Fall, wo es kurz vor der Silberhochzeit zur Trennung und später dann schließlich auch zur Scheidung kam, weil der Psychologe der Frau Ried, die wegen einem Burnout bei ihm in Behandlung war, ja, denken Sie doch nur mal an sich. Machen Sie das, was Sie wollen. Ihre Kinder sind jetzt alt genug, sie haben sich lang genug, ne, um ihren Mann und um ihre Kinder gekümmert. Nun verwirklichen Sie sich doch einfach mal
selbst.
Ja, diese Ehe hätte nicht auseinandergehen müssen. Fast 25 Jahre war man eine glückliche Familie und wegen einer kleinen Krise und einem fatalen Ratschlag liegt alles in Scherben. Willst du deinem Ehepartner treu bleiben und lieben, bis der Tod uns scheidet, oder willst du dich selbst verwirklichen? Und wohlgemerkt, hier geht es um das Wollen und nicht um Gefühle. Ja, zur Liebe kann man sich zwingen. Man kann sich überwinden. Man kann dafür kämpfen. Ja, für die Liebe kann man sich entscheiden. Die Liebe ist nämlich mehr als nur ein Gefühl und die Liebe ist auch nicht reduziert auf den Körper. Liebe ist ein Zustand. Liebe ist ein Geschenk. Liebe ist eine Hingabe, eine Darbringung. Ja, Liebe ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und die Liebe, um die es hier in unserem Text geht und die wir ja eben auch praktizieren und einüben sollen, ja, sie ist nicht zu vergleichen mit dieser oberflächlichen, menschlichen Liebe, die doch oftmals so egoistisch und so halbherzig daherkommt. Ja, überall dort, wo Menschen zusammenleben, ne, zusammen wohnen, zusammen arbeiten, gemeinsam Sport treiben, gemeinsam in die Ferien fahren oder auch gemeinsam in den Gottesdienst gehen oder was auch immer, kann aus Liebe sehr schnell Hass werden. Und aus Sympathie und Zuneigung, ja, sehr schnell Groll erwachsen. Groll oder auch Missgunst. Ja, es ist nämlich ein Unterschied, ob du dich mit deiner besten Freundin immer wieder mal triffst, ja, und ein paar schöne Stunden miteinander verbringst oder 4 Wochen lang das gleiche Zimmer teilst. Nicht selten genug werden aus besten Freunden Rivalen und aus besten Freundinnen Feinde, wenn man über eine längere Zeit auf engstem Raum zusammen. Und das ist im Übrigen auch innerhalb der Ehe nicht zu unterschätzen. Dass es auch innerhalb der Ehe und innerhalb der Familie ja eben auch gewisse Freiräume bedarf, dass man gegeneinander nicht zu sehr festklammert. Ja, natürlich muss die Ehe, muss die Familie alleroberste Priorität haben, gar keine Frage. Aber sowohl dem Mann als auch der Frau tut es manchmal einfach gut, wenn man darüber hinaus auch noch einen externen Freundeskreis und einfach auch mal Zeit für sich selber hat. Ich will jetzt aber gar nicht den Eheberater spielen, da wäre ich sowieso nicht die geeignete Person für, aber einfach dieses Liebe üben, ja? Dieses Liebe üben in den Fokus stellen. Und kommen wir somit auf diesen Umstand zurück, dass die menschliche Liebe ganz schnell erkalten und sogar in Hass umschlagen kann. Und es ist auch erschütternd. Erschütternd, wie ja auch unter bibelgläubigen Christen, ja, Lieblosigkeiten vorherrschen, dessen man sich eigentlich schämen sollte. Nicht wenige Trennungen, sei es von einer Gemeinde oder einem christlichen Werk, waren und sind begleitet mit Unfrieden. Übler Nachrede, spitzer Zunge, Streit, Verleumdung. Und wenn man dann das Wort aus Kolosser Kapitel 3 zitiert, vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Ja, so hat man das Gefühl, das hätte man jetzt genauso gut seinem Eisschrank sagen können. Und auch hier, innerhalb unserer Gemeinde werden wir hier und da mit Lieblosigkeiten konfrontiert. Ja, schon so manch einer wurde vielleicht bitter enttäuscht, weil er glaubte, sich hier, ne, was weiß ich, im Paradies auf Erden zu befinden und sehr schnell erfahren musste, nein, nein, nein. Hier wimmelt es ja auch nur so von begnadigten Sündern, deren alte Kreatur immer wieder mal aufblitzt. So unter dem Motto, ne? Ich kann auch anders als freundlich. Und ohnehin fällt es uns nicht schwer, 1000 Gründe zu finden, um jemanden nicht zu mögen. Ja, die eine, die ist einem zu geschwätzig, ne? Der andere zu schweigsam, der eine zu dominant, die andere zu aufgetakelt. Bei dem passt mir das nicht und bei ihr jenes nicht. Ja, aber versuchen wir es doch einfach mal andersherum. Versuch doch mal deinen Gegenüber in Sanftmut, mit Geduld, in Freundlichkeit, in Demut und mit ganz, ganz viel Liebe zu begegnen. Und so gilt eben diese Aufforderung des Paulus, ja, ihr Männer, ne, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie, uns allen, im generellen Umgang mit unseren Mitmenschen und vor allem auch mit unseren Geschwistern, ja, hier innerhalb der Gemeinde. Und ich erinnere an die Aussage aus Kolosser Kapitel 3, das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. So, jetzt kann man natürlich wieder einwenden, halt, halt, halt. Das sind zwar alles schöne Worte, keine Frage, aber ich kann doch nicht einfach so lieben. Liebe, das ist eine Herzensangelegenheit. Liebe kann ich doch nicht einfach befehlen. Liebe beruht auf Gegenseitigkeit. Und wenn ich den nicht mag, ja, dann ist das halt so. Gegen diese meine Gefühle kann ich nicht ankämpfen. Ja, aber ist das wirklich so? Oder anders gefragt, kann man sich Liebe nicht doch aneignen, üben, trainieren? Und darin wachsen? Ist es letztendlich nicht sogar möglich, Menschen zu lieben, die ich von meinem Gefühl her ja gar nicht mag? Ja, kann man sich Liebe vielleicht sogar angewöhnen? Lautet die Aufforderung Gottes nicht sogar, liebt eure Feinde? Ja, liebt eure Feinde und tut Gutes denen, die euch hassen? Ja, das ist ja nun wirklich gar nicht normal und auch entgegen jedem Gefühl. Deswegen muss es ja auch geübt werden. Deswegen muss es ja auch gewollt werden. Also nochmals, hier in unserem Text, da werden die Männer aufgefordert, ihre Frauen zu lieben. Das ist praktisch ein Befehl. Und zwar in allen Lebenslagen, also nicht nur während der Hochzeitsnacht und bis zu 12 Monaten danach, nein. Die Liebe, sie kennt auch gar kein Ablaufdatum. So wie es im Hohelied der Liebe geschrieben steht, 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 8, die Liebe hört niemals auf. Und das ist auch ein Beleg dafür, dass die Liebe eben mehr, weitaus mehr als nur ein Gefühl ist. Denn Gefühle schwinden dahin, ja, hören auf oder kehren sich gar um. Und dahingehend ist beides eigentlich auch ein Stück weit richtig und auch das Faszinierende an der Liebe. Ja, dass die Liebe nämlich tatsächlich einerseits ein unbeschreibliches Gefühl ist, das einfach da ist und auch gar nicht weiter erklärt werden kann, aber andererseits eben tatsächlich geübt, angewöhnt, praktiziert und antrainiert werden muss. Ja, man kann und man muss in der Liebe wachsen, damit diese eben nicht verkümmert wie ein Gefühl. Und folglich ist die Liebe eine ganz bewusste Willensentscheidung. Die Liebe ist ein Geschenk, eine Hingabe, ja, und so etwas wie eine Bringschuld. Bei der Liebe, da geht es nämlich weniger um das Nehmen, als vielmehr um das Geben. Ein Stück weit kann man die Liebe auch mit dem Glauben vergleichen. Einerseits ist uns der Glaube geschenkt, ne? Nicht zu beschreiben, gar nicht zu erklären. Der Glaube wurde uns dargebracht und ich weiß bis heute gar nicht warum. Warum ich überhaupt glauben darf, das ist Gnade, das ist ein Geschenk Gottes. Aber gleichzeitig ist der Glaube eine bewusste Entscheidung. Und wir sind aufgefordert, im Glauben zu wachsen, im Glauben auszuharren und diesen Glauben auch zu praktizieren und nicht müde darin zu werden. Ja, auch den Glauben kann ich mir angewöhnen, indem ich diesen Tag täglich anwende und darin lebe, mich eben ganz bewusst für ein Leben im Glauben entscheide. Einmal grundsätzlich geschehen durch meine Bekehrung, ja, aber dann immer wieder auch aufs Neue durch mein praktisches Glaubensleben im Alltag. Und je mehr ich mich jetzt vom Geist Gottes bestimmen lasse, ja, je mehr ich dem Geist Gottes Raum gebe in meinem Herzen, ja, umso tiefer und umso fester ist auch mein Glaube. Ja, und bei der Liebe ist es eigentlich genauso. Ja, ich kann mir die Liebe angewöhnen, indem ich diese tagtäglich praktiziere und mit ihr lebe. Ja, ich entscheide mich für die Liebe. Einmal grundsätzlich, sagen wir eben durch die Verlobung, durch die Hochzeit, ja. Aber dann immer wieder auch aufs Neue in meinem praktischen Eheleben. Und auch hier gilt wieder, ja, je mehr ich mich vom Geist Gottes und je mehr ich mich von der Liebe des Herrn Jesus bestimmen lasse, umso tiefer und fester ist meine Liebe. Und zwar sowohl die Liebe zu dem, der mich zuerst geliebt hat, als auch die Liebe zu meinem Ehepartner, wie auch die Liebe zu meinen Geschwistern innerhalb der Gemeinde. Und so heißt es im 1. Johannesbrief in Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Geliebte, lasst uns einander lieben. Auch hier wieder eine Aufforderung, ne? Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Oh ja, die wahre Liebe, zu der wir alle aufgefordert sind und von der wir ja selber geliebt werden, ist eben kein Gefühl, sondern ein Zustand, eine Stellung, ein Geschenk. Ja, es ist unser Leben in Christus Jesus. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und von daher umfasst diese Aufforderung des Paulus, ja, ihr Männer, ne, liebt eure Frauen eben mehr, weitaus mehr als nur einen ehelichen Aspekt, sondern hier geht es einfach darum, dem Anspruch gerecht zu werden, ein Kind Gottes und von der Liebe des Herrn Jesus gepackt und beherrscht zu sein. Und da gibt es auch gar keine Ausrede, ne, ob die Kartoffeln jetzt versalzen sind oder nicht, ja, ob die aufgetakelt und dominant ist oder nicht, ob ich den sympathisch finde oder nicht. Ich bin schuldig, schuldig zu lieben und ich muss vergeben. Hier nochmals, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 11, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 11. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Kolosser Kapitel 3, Vers 13. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Nochmals. Wir haben eine Bringschuld zu erbringen, sowohl in Bezug zur Liebe als auch in Bezug zur Vergebung. So, und wenn der andere mir nicht vergeben will, wenn der andere mich nicht liebt, ja, dann ist das deren Sache, mit der diese vor Gott stehen. Aber ich muss vergeben und ich bin schuldig zu lieben. So, und jetzt schauen wir uns einfach mal ein Beispiel aus dem Alten Testament an und lesen wir 1. Mose Kapitel 24, Vers 67. Mach einen kleinen Sprung. 1. Mose Kapitel 24, Vers 67. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Also eins mal vorweg, diese Zusammenführung hier von Rebekka und Isaak war natürlich Gott gewollt, ja, und vor allem auch Bestandteil eines einzigartigen Heils- und Erlösungsplans. Und darüber hinaus auch ein wunderschönes Bild für die Liebe Gottes. Und zwar sowohl seinem Volk Israel als auch der Gemeinde gegenüber. Aber mal unabhängig davon und jetzt auch ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen, fragen wir uns aber mal einfach, ja, hat Isaak seine Rebekka geliebt? Ja, natürlich, so steht es ja hier, ne? Er gewann sie lieb. Aber wie? Er gewann sie lieb. Es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Er gewann sie lieb. Und interessant ist, dass ganz offensichtlich sogar zuerst die Hochzeit erfolgte und dann die große Liebe. Denn hier steht ja nicht, er gewann sie lieb und daraufhin nahm er sie zu seiner Frau. Nein, hier steht, sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Ja, müsste es denn nicht umgekehrt lauten? Also, wenn ich mich recht erinnere, war es bei mir anders, ne? Also, ich habe mich zuerst verliebt und dann haben wir uns verlobt und dann haben wir geheiratet und so weiter und so fort. Ja, und meine Zukünftige, die hat auch nicht gesagt, ja gut, dann lass uns mal heiraten, ne? Und vielleicht gewinne ich dich dann auch irgendwann mal lieb. Nein, es war die Liebe. Es war die Liebe und daraufhin erfolgte die Hochzeit. Ja, und Isaak hat seine Rebekka nicht auf einer Wanderfreizeit kennengelernt, ne? Und noch 2 Jahre auf Probe mit ihr zusammengelebt. Nein, sondern ihm wurde diese Frau zugeteilt. Darf ich vorstellen, Rebekka, deine Braut. Schön zu wissen, ne? Und erstmal die Frau. Also das muss doch erschütternd sein, wenn man einfach einem Mann zugeteilt wird, für den man gar nichts empfindet. Und mit dem sollst du jetzt den Rest deines Lebens verbringen und auch noch Kinder in die Welt setzen? Also da muss man sich nicht wundern, ne, dass so manch eine Frau so tut, als wäre sie ein Mann. Nein. Aber diese Vorgehensweise, die gibt es in manchen Kulturkreisen bis heute. Da wird nicht gewartet, bis du dich endlich verliebt hast, sondern du bekommst deinen Ehepartner vorgesetzt und kannst lernen, diesen zu lieben. Also das heißt jetzt nicht, dass ich diese Vorgehensweise bevorzuge, nein, nein, und dass das nicht immer funktioniert. Und so gut ausgeht wie hier bei Rebekka und Isaak, das ist mir auch klar. Aber sind wir doch mal ehrlich, unsere modern westliche Vorgehensweise, naja, funktioniert ja auch nicht immer, ne? Was die hohen Scheidungsraten, die Seitensprünge, Ehe für alle, Ehe ohne Trauschein und so weiter und so fort offenbaren. Ja, wir Europäer, wir haben doch wahrlich keinen Grund, uns anzumaßen, unser Lebensstil, unsere Moralvorstellung und unser Verhalten sei den anderen in allen Belangen überlegen. Vielleicht war das mal so, aber die Zeiten, die sind längst vorbei. Nun, wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass man seinen Ehepartner sehr wohl lieben lernen kann. Auch wenn man diesen noch nicht oder eben auch nicht mehr liebt. Und genau das kommt hier in unserem Textabschnitt, in unserem Vers, Kolosser Kapitel 3, Vers 19 zur Geltung. Nochmals, Kolosser 3, Vers 19. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Und da halten wir mal kurz inne. Ja, ist es nicht mehr und mehr aus der Mode gekommen, Liebe zu üben, was ja auch etwas mit Geduld, mit Treue, mit Disziplin und mit Verantwortung zu tun hat. Eben genau das Gegenteil von denk mal nur an dich, ja, und verwirkliche dich selbst. Ja, ist es nicht längst unzeitgemäß, in Liebe auszuharren, und zwar in guten wie in schlechten Zeiten? Meine Tante, die sagte mal darüber, worüber wir uns früher gestritten haben, darüber lässt man sich heute scheiden. Und tatsächlich ist die Verbindlichkeit der Beliebigkeit gewichen. Und von Pflichten will schon keiner mehr etwas hören. Nur noch in den seltensten Fällen ist man wirklich bereit, auch in Krisenzeiten Liebe zu üben und dem Gegenwind zu trotzen. Und das einstige Versprechen, ja, ich will dich lieben alle Tage, ob in guten oder in schlechten Zeiten, ja, dieses Versprechen verkommt mehr und mehr zu einem leicht dahergesagten Lippenbekenntnis ohne jede Substanz. Ja, und nebst der Tatsache, dass das Wort Liebe mittlerweile ohnehin missbraucht und umgedeutet wird und vielerorts treffen damit Gefühlsduselei, Gier, Sucht, Egoismus, Begierde, Perversion und Befriedigung wiedergegeben werden sollte, ist man heutzutage nicht mehr bereit, in Liebe zu investieren und für eine Beziehung wirklich noch zu kämpfen. Viele treten ja schon gar nicht mehr vor den Traualtar, ne? Da ja ohnehin klar ist von Anfang an, dass man gar nicht gewillt ist, auf immer und ewig zusammen zu bleiben. Und nachdem die sogenannte erste Liebe erkaltet ist und der Alltagstrott einkehrt und erst recht, wenn die ersten Probleme auftreten, ergreift man sogleich die Flucht, statt auszuharren und an vorderster Front zu kämpfen. Und dann heißt es nur noch ganz lapidar, ja, ich liebe meine Frau nicht mehr. Umgekehrt natürlich das Gleiche. Oder ich liebe jemanden anderen, da kann ich nichts für. Das ist einfach so, ja, da, wo die Liebe hinfällt. Und damit ist man dann entschuldigt und gerechtfertigt. Wobei, machen wir uns da nichts vor, Liebe üben keineswegs ein Spaziergang ist, sondern ein anhaltender Prozess, verbunden mit dem festen Willen und einem langen Atem. Und dazu muss man eben auch eigene Bedürfnisse zurückstecken und auf Selbstverwirklichung verzichten. Und das gilt natürlich für beide Seiten. Achte einer den anderen höher als sich selbst? Ja, das gilt auch für die Ehe. Und so frage ich, ja, wo bitte sind die Männer, die für die Liebe zu ihrer Frau noch kämpfen, wenn sie merken, das Gefühl schwindet, aus welchen Gründen auch immer? Kämpfen, indem sie ins Gebet fliehen, kämpfen, indem sie ihr Herz öffnen und von ganz neuem bewusst und gewillt Liebe üben und in die Ehe investieren. Ja, mit Gottes Hilfe natürlich. Und wo bitte sind die Frauen? Kolosser Kapitel 3, Vers 18. Wir haben viel über die Männer gesprochen, ne? Vers 19, ihr Männer, liebt eure Frauen. Aber was ist denn mit den Frauen? Ein Vers vorher, Kolosser Kapitel 3, Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Oha, das ist ein Aspekt, den wir ja auch nicht unterschlagen wollen. Denn beide Seiten stehen in der Pflicht, auf die Bedürfnisse des Ehepartners einzugehen, sich hinzugeben und die eigenen Interessen hinten anzustellen. Und ich will jetzt gar nicht näher auf diese Unterordnung eingehen, denn das wäre eine gesonderte Betrachtung wert. Aber nur mal ganz kurz gesagt, ja, wir Männer sind aufgefordert, unsere Frauen zu lieben. Da geht es also nicht um Herrschsucht. Da geht es nicht um Unterdrückung und um Willkür, sondern um eine selbstlose und hingebungsvolle Liebe. Ja, im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18, Da lautet die Aufforderung ja sogar, dass der Ehemann seine Frau so lieben soll, wie Christus seine Gemeinde lebt. Das ist wahrlich ein hoher Anspruch, gar keine Frage, aber die Voraussetzung für eine durch und durch harmonische und gesegnete Ehe. Und auch das ist wieder eine Bringschuld. Ja, so wie Christus, ja, uns zuerst geliebt hat, so sollen auch wir Männer unsere Frauen zuerst lieben. Aber umgekehrt sind die Frauen eben gefordert, sich dem Mann zu unterstellen und seine Führungsrolle innerhalb der Ehe und der Familie auch anzuerkennen. Und eine Frau, die ihren Mann wirklich liebt, ja, die wird damit auch kein Problem haben, sich ihrem Mann unterzuordnen, da sie doch ohnehin weiß, ne, dass ihr Mann doch nur das Beste für sie will und nichts tun wird, was sie verletzt oder schadet. Aber es braucht auch in der Ehe und in der Familie so etwas wie eine Rangordnung, damit eben alles in geordneten Bahnen verläuft. Und letztendlich steht nun mal der Mann in dieser von Gott gegebenen Ordnung in der Verantwortung, innerhalb der Familie ja nicht nur die Hosen anzuhaben, sondern auch die Zügel fest in der Hand zu halten. Ein praktisches, wenn auch völlig banales Beispiel. Wenn der Mann sagt, nein, dieses Sofa kaufen wir nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann sollte die Frau das Wort des Mannes einfach akzeptieren und sich nicht über diese seine Entscheidung hinwegsetzen. Auch das ist eine Bringschuld. Umgekehrt ist es natürlich angebracht, dass der Mann seine Frau in die Entscheidung mit einbezieht, und wenn er seine Frau liebt, ja, da wird er wohl kaum ein Sofa kaufen, was seiner Frau überhaupt nicht gefällt. Also wir sehen, so banal wie dieses Beispiel auch war, ja, aber eine glückliche, nach dem Willen Gottes geführte Ehe verläuft keineswegs automatisch, sondern muss eben ständig eingeübt und gepflegt werden. Und fragt euch einfach bei jedem Konflikt, ja, was ist die Ursache? Liegt es daran, dass die Frau sich nicht unterordnet und sich über den Mann hinwegsetzt? Oder liegt es am Mann, der seine Frau vernachlässigt und nicht bereit ist, ihr jeden Wunsch von der Lippe abzulesen? Ja, und eine ganz starke Waffe für den Kampf, um eine Ehe zu erhalten, und eine eminent wirkungsvolle Trainingsmethode, um Liebe zu üben, sind nebst der Zuneigung, der Geduld, der Unterordnung und der Demut das Gebet. Ja, man sollte unaufhörlich für seinen Ehepartner und für die Familie beten, beten, beten und nochmals beten. Beten, anstatt sich über seinen Ehepartner ärgern und immer nur das Schlechte zu sehen. Beten, danken, loben und sich der guten Seiten besinnen. Ja, wir sollten nicht aufhören, Gott zu bitten, Herr, lehre mich, meine Frau zu lieben, und zwar so zu lieben, wie du mich und meine Familie liebst. Und hier geht es eben nicht nur um Romantik und Erotik, sondern um die sogenannte Agape-Liebe, das heißt um eine aufopfernde, dienende und hingebungsvolle Liebe. Genau die Liebe, die der Herr Jesus seiner bluterkauften Gemeinde gegenüber ausübt. Ja, das Verliebtsein zweier Menschen, das mag zwar mit einem Schmetterling im Bauch beginnen, aber spätestens in der Ehe muss diese zu dieser geistlichen, aufopfernden und dienenden Liebe wachsen. Letztendlich kann das natürlich nur Gott schenken. Aus uns selbst heraus wären wir dazu nämlich gar nicht fähig. Aber wie beim Glauben ist uns dieses Geschenk bereits gegeben. Und es gilt lediglich in Anspruch genommen zu werden. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Ja, und so schlage ich abschließend einfach nochmal kurz die Brücke zu uns und unseren Umgang miteinander auch hier in der Gemeinde. Ob verheiratet oder unverheiratet, ob Männlein oder Weiblein. Denn, wie ich es bereits gesagt habe, gilt diese Aufforderung zur Liebe auch im Umgang mit unseren Glaubensgeschwistern. Und so möchte ich uns einfach gegenseitig ermutigen, ja, wirklich ganz bewusst Liebe zu üben und auch ganz bewusst dafür zu beten, dass wir unsere Geschwister in Liebe begegnen und nicht bitter gegen diese sind. Denn genauso wie man Liebe üben und sich aneignen kann, so kann man sich auch Hass, Groll, Argwohn, Neid und Unzufriedenheit auch abgewöhnen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir selbst am meisten davon profitieren, ja, wenn wir vergeben und wenn wir Liebe üben. Also nehmen wir das mit, auch wenn wir dann heute Morgen wieder auseinandergehen. Üben Sie Liebe und denken Sie daran, dass Sie selbst von unserem treuen Herrn und Gott Jesus Christus geliebt werden. Und so möchte ich schließen, indem ich den Abschnitt hier aus Kolosser Kapitel 3 noch einmal lese. Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 15. Und da steht ja in dem Sinne gar nichts Neues. Nichts Neues, wissen wir alles, ja? Aber es wäre schön, es würde unser Herz wie neu entflammen, neu entfachen. Und ich schlage vor, dass wir dazu aufstehen, dann kann es nämlich besser sacken. Ne? Kolosser Kapitel 3, und ich lese uns die Verse 12 bis 15. Nehmen wir das wirklich ganz bewusst mit, ja? Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 15. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Und seid immer dankbar. Mag der Herr es schenken. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Lasst uns zum Abschluss ein Lied singen, das Lied Nummer 184. Thank you. herzlichen Dank, auch für die Gemeinschaft, für euer Kommen. Erheben wir uns, stellen wir uns noch unter den Segen des Herrn. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt wirklich nochmal von Herzen Dank sagen, dass du uns heute Morgen hierher geführt hast, dass wir diese Gemeinschaft mit dir haben durften. Und so dürfen wir dich jetzt auch bitten, Herr, dass du auch mit uns, mit einem jeden von uns auch in den Alltag gehst, dass du einem jeden von uns Kraft und Freude schenkst, Herr, und eben auch diese Liebe, dass wir diese Liebe, die du uns entgegengebracht hast und jeden Tag aufs Neue entgegenbringst, ja, dass wir von dieser Liebe da auch nur ein wenig auch weitergeben, Herr, in unseren Familien, in unserem Umfeld, auch hier innerhalb der Gemeinde. O Herr, schenk dazu das Wollen wie auch das Vollbringen. Hab Lob und Dank dafür. Friede sei mit euch. Liebe und Glaube von Gott, dem Vater, und Jesus Christus, dem Herrn. Gnade und unvergängliches Leben sei mit allen, die Jesus Christus, unseren Herrn, lieben. Amen. Und Gott befohlen.